Ich stell hier meinen Wagen hin. Da sind lauter Bücher drin. Leute laufen hin und her. Kauf die Bücher bitte sehr. Fliegen, 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 fliegen hinterher. Fliegen, 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 fliegen hinterher.
Banana. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge In die Fresse mit Markus Richter.
Hi.
Und mit mir, Dennis Kogel. Alle zwei Wochen bringen wir euch kluge Gedanken zu schönen Spielen.
So
in
kluge Gedanken.
Podcast-Form. Ich weiß nicht, ob sie dieses Mal klug sein werden, weil es ist sehr heiß. Es stehen gefrorene Wasserflaschen hier drin. Die Badewanne ist aufgefüllt mit Eiswürfeln hinten. Ich weiß nicht, ob das gut ist für
Cyberpunk.
Mich verheißt. Diese Scavs stehen unten an der Tür. Und wir wollen heute über diverse schöne Spiele sprechen. Normalerweise sind das ja, also beziehungsweise der Name dieses Podcasts heißt, der hat ja Indie im Namen. Deswegen sprechen wir meistens über kleine Spiele. Und ich finde, dieses Mal erfüllt das sehr das Versprechen von diesem Podcast, weil eines dieser Spiele hat Tiny direkt im Namen, und zwar
Tiny Bookshop. Mhm. Tiny Bookshop, ein kleines Spiel. Ich erzähle gleich noch ganz viel drüber, aber es ist klein, deswegen ist dann nachher alles erzählt. Deswegen sage ich jetzt so, eine der lustigen sozusagen Randsachen an dem Spiel ist auch, das kommt aus Köln.
Mhm.
Aber wenn man einen Pressekontakt herstellen will, muss man mit ganz dubiosen englischsprachigen interkontinentalen Leuten sprechen, die nur zum Teil antworten, was sehr witzig ist irgendwie.
So sieht's aus. Und das andere Spiel, über das wir heute sprechen möchten, wollen, ist Time Flies. Und das ist auch klein und es geht auch vor allem um sehr, sehr kleine Lebewesen, nämlich um eine Fliege.
Ich habe vor dem Spiel keine Ahnung, was ich an dem Spiel absurd finde, ist, das ist von Panik.
Ja.
Das ist schwarz-weiß.
Ja.
Es ist nicht fürs Playdate.
Ah, stimmt, es ist nicht fürs Playdate. Es könnte auf dem Playdate sein. Es braucht eine Playdate-Version, auf jeden Fall. Also reden wir drüber. Und dann am Ende dieser Folge gucken wir mal, ob wozu wir kommen. Ich habe so einen bunten Strauß an Sachen, so Choose-Your-Own-Podcast-mäßigen Dingen, über die wir sprechen könnten.
Ich bin sehr gespannt.
Es gibt Donkey Kong Bonanza, es gibt noch mehr Cyberpunk, es gibt einen alternativen Streaming-Dienst, über den wir feiern. Also so diverse Sachen gibt es. Kommentare gab es nicht so viele.
Ja. Ich habe Social Media Detox gemacht.
Du hast Social Media Detox gemacht. Ich war busy mit Kram. Also, so sieht's aus. Aber wenn ihr.
Ihr habt uns Geld gegeben.
Ihr habt uns Geld gegeben und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ist ganz wichtig. Also, es ist wichtig
schön.
Und es ist schön auch vor allem, weil dieser Podcast unterstützt wird von euch per Direktüberweisung und auf Steady. Und wenn ihr mögt, dass wir diesen Podcast so gut und so schön weitermachen, wie wir ihn gerade machen, oder vielleicht noch toller machen.
Genau, es ist übrigens, also ich hatte ja angeboten, wenn wir das nächste Goal überschreiten, dass ich dann anfange, auf Twitch Balatro zu spielen, was HörerInnen übersetzt haben mit, oha, Markus bietet für HörerInnen Geld an, Heroin zu nehmen. Hat jemand den Indie-Fresse-Account auf Mastodon gefragt, wie viel man zahlen muss, also auf Antwort auf die letzte Folge ist ein bisschen vorweggenommen, damit ich auf Twitch Kingdom Come Deliverance 2 spiele. Ich habe gesagt, für jedes Monatsabo, wir haben auch dieses Übertriebene, was eigentlich nur dazu da ist, um sich über den Xbox Game Pass Preis sozusagen. Für jedes dieser Abos.
In die Fresse Family,
In die Fresse Family. Für jedes In die Fresse Family Abo pro Monat spiele ich pro diesem Monat eine Stunde Kingdom Come Delivery 2 auf Twitch.
Okay, das ist eine super Aktion. Ich bin dabei, um dich da durchzucoachen, damit du nicht am Galgen endest.
Mhm.
Und so wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus, der sich abläuft in kürzester Zeit, weil die Schuhe dort im Spiel kaputt gehen sofort. Aber wir verrennen uns hier in Kingdom Come Deliverance 2 Details. Lass uns stattdessen lieber sprechen über Tiny Bookshop.
Das ist Tiny Bookshop. Ein kleines, süßes Spiel.
Ja.
Ich fand das total lustig, weil Tiny Bookshop ist so ein Ding, man sieht das und denkt so, aha, es ist ein kleines, süßes Spiel.
Mhm.
Und das löst bei mir immer sofort auf, langweilig oder kann es was?
Ich glaube, ich bin im zweiten Lager. Ich habe es nur ganz, ganz kurz angespielt, also eine Demo angespielt. Aber ich habe gesehen, das ist gerade auf Steam ein totaler Bestseller. Ja. Das hat irgendwie über 1500 inzwischen Rezensionen, was bedeutet, das Ding verkauft sich ganz schön gut. Und es ist, glaube ich, so ein Cozy-Game-Hit. Aber erzähl mal, was genau ist Tiny Bookshop?
Also, die Core-Gameplay-Loop, und es ist witzig, das überhaupt zu sagen, weil Tiny Bookshop ist so wenig Computerspiel, in dem Sinne, dass dass schon das Wort eigentlich zu hart dafür klingt. Aber es ist eine namenlose Protagonistin. Also du wirst halt angesprochen, aber es bist halt du. Also du wirst nicht vorgestellt, du hast kein Aussehen und so weiter und so fort. Kommt mit einem relativ alten Auto, würde ich denken, mit einem relativ alten, klapprigen Bauwagen, der aber nur, also es gibt in Deutschland so dieses klassische Bauwagen, wo ja Leute drin wohnen. Das Ding in dem Spiel ist halb so groß, würde ich sagen.
Es ist wie so eine Pferdekoppel.
Ja.
So ein Pferdewagen.
Genau, von der Größe her, wie so passt ein Pferd rein, aber vom Aufbau her wie so ein kleines Häuschen auf Rädern.
Ja.
Und dann kommst du in die Stadt, Bostonbury by the Sea. So ein fiktives europäisches Ding. Also der Name klingt britisch, der Supermarkt heißt Megamarché, also klingt so ein bisschen französisch. Es ist europäisch.
Ich hatte das Gefühl, also da ist Wasser, da ist eine Bucht, da sind schöne kleine Häuser. Ja. Im Hintergrund sieht man aber auch so zwei Hochhäuser stehen. Und das ist so. Ich mache Urlaub irgendwo in Europa im Sommer. Es könnte Italien sein, es könnte Frankreich sein, es könnte Slowenien sein.
Es könnte auch Großbritannien sein.
Es könnte auch Großbritannien sein.
Es könnte nicht die USA sein.
Definitiv nicht die USA.
Nicht Asien.
Nicht Asien, und es ist halt so gemütlich.
Ja,
es sieht aus, als könnte man da schön irgendwie einen Kaffee trinken.
Das kann man, es gibt auch einen Kaffee. Apropos Kaffee, das Kaffee ist einer der Stadtteile. Also diese Stadt hat sozusagen dann Stadtteile und dann ist eben die Core-Gameplay-Loop. Der Tag beginnt. Und du entscheidest dich, in welchem Stadtteil stellst du deinen Buchladen heute auf. Und dann gibt es 7 verschiedene Kategorien Bücher. Krimi, Fantasy, Drama, Klassik, Kinderbücher, Reiseführer.
Sachbücher,
genau. So, und dann hast du ein Regal. Am Anfang hast du ein Regal, da passen 40 Bücher rein. Und dann legst du fest sozusagen, wie viel willst du aus jeder Kategorie mitnehmen. Nicht welche Bücher, sondern wirklich nur aus dieser Kategorie, wie viele. Und dann fährst du da hin und dann klappst du den Wagen auf, was also 3 Klicks sind. Und dann kommen Leute. Und das läuft dann automatisch. Leute kommen rein, kaufen Bücher, dann geht so ein Geldzähler hoch und dann gehen sie wieder. Und dann ab und zu passiert es noch, dass so eine Sprechblase kommt, dann kannst du einen Knopf drücken, wenn du es schnell genug machst. Also schnell genug im Sinne von, es ist sehr entspannt. Da läuft ein Timer ab, aber den zu verpassen, das muss man schon wollen. Dann wirst du so, dann kriegst du eine Sprechblase, wo drin steht, so, ich mag gerne Bücher, die mich weiterbilden, ich hasse Natur, ich mag keine Tiere. Wenn du dem dann ein Buch an, so, dann gehst du in das Regal und dann haben die Bücher wirklich Namen.
Und sind echte Namen, es sind echte Bücher.
Zum allergrößten Teil.
Okay.
Es gibt so ein paar Titel, die sozusagen über Buxtonbury sind,
wo ich davon ausgehe,
die gibt's nicht.
Ja.
Aber der Rest sozusagen,
genau.
Und dann ist so zum Beispiel, also der Typ, der sagt, ich will mich weiterbilden, aber ich hasse Tiere, dem gibst du dann also nicht irgendwie die 1000 Tierarten des sondern du gibst ihm ein Sachbuch über brutalistische Architektur.
Das fand ich tatsächlich cool. Also das kann man auch in der Demo erleben und ich fand das wirklich, wirklich schön, weil das, ja, ne, wie gesagt, zum Teil auch echte Bücher sind. Und dann gab es zum Beispiel einen, der reinkommt und sagt, ich mag gerne eher so tragische Sachen und ich lese gerne Science Fiction und soll mich irgendwie so zum Denken nachhängen. Kann auch gerne politisch sein oder so. Und dann guckt man so durch die Bücher und dann gibt es auch die Fantasy-Kategorie und da drin war zum Beispiel der Report der Markt oder Handmaid's Tale, Edward, so Klassiker der Science-Fiction und ich war so, also, das ist ganz schön deprimierend, es ist sehr politisch, das passt bestimmt. Und dann war er so, wow, ja, ich lieb's total, das ist ja total geil, das ist ja super. So, wow, ja, mach dich was, mein Freund. Oder dann kam jemand anders und hat genau was gesagt über Architektur. Ich habe gerne was über Architektur gelesen und dann habe ich gesehen, da gibt es irgendwie ein Buch über die Architektur von Alvar Aalto, einem wichtigen finnischen Designer. Also, cool, ja, das ist doch, das passt doch. Und das hat total Spaß gemacht, das war
cool. Und das Buch ist aber nicht so streng. Also in deinem Beispiel wäre mein Vorschlag, du hättest auch die Tribute von Panem geben können.
Ja,
wahrscheinlich. Wäre wahrscheinlich auch so.
Ja, gewesen. Manchmal, aber da gab es nur den zweiten Teil.
Manchmal ist es, genau, es ist in der Tat so, ich glaube, es gibt alle Teile in dem ja. Also ich glaube, das Spiel hat im Pool alle Teile, aber man hat sehr oft Band 3 und 7 von Song of Fire and Ice von Dr. R. Martin, sogar nicht die anderen, das ist immer sehr lustig. Genau, und das fand ich, also das ist das Erste, was mich an dem Spiel überrascht hat, ne? Weil das ist erstmal ein cozy Game. Du hast so diesen Bookshop, also genau, also du nimmst Dinge ein, ich erkläre es noch gleich genauer, startest dann, also kaufst Bücher, startest dich aus, bla bla bla. Aber du lernst auch was über Literatur. Mhm. Ne? Und in diesen 7 Genren, also das Fantasy-Genre, also Fantasy-Science-Fiction auch drin, da habe ich kein Buch gesehen, das ich nicht zumindest kannte. Mhm. Ne? Also da ist auch sowas drin wie die Percy Jackson-Romane, das ist sozusagen griechische Mythologie, aber in modern Coming of Age, habe ich nie gelesen, aber ich weiß halt, dass es die gibt.
Ja, gibt auch Filme zu.
So, genau. Und also die kenne ich alle. Das ist bei den anderen nicht so. Also wo ich nicht so affin bin, kenne ich auch nicht alles. Also, Krimi ist viel Agatha Christie und Arthur Conan Doyle auch und sowas. Und das weckt so ein Interesse. Und tatsächlich auch in dem, wenn die sagen, ich mag das und das und dann empfiehlt sie das, dann das stimmt. Man kennt das Buch gar nicht, dann hat es nur aus diesem, also bei den Büchern steht immer so ein Klappentext quasi drin. Mhm. Ich denke zum Beispiel jetzt gerade drüber nach, ich würde von E.T.H.A. Hoffmann mal Der Sandmann lesen.
Habe ich in der Schule gelesen.
Also genau, ich nicht. So, bei uns hat er keine Rolle gespielt. Ich weiß, dass das Buch ist irgendwie.
Ein weirdes Buch, aber ja.
Aber so, das steht so, vielleicht musst du da mal.
Bisschen Cyberpunk.
Genau. Das ist halt, das macht es ganz lustig.
Ja.
Und dann hat das Spiel noch, also das ist dieses Ding und das zieht auch und dann wird es aber sozusagen so ein bisschen kleinteiliger ausufern. Das bleibt immer in so einem entspannten Flow, aber zum Beispiel ist es dann so, die Orte funktionieren nach bestimmten Kriterien. Also wenn du am Sonntag auf den Parkplatz des Supermarkts gehst, dann ist es da nicht so voll. Wenn du beim Regentag zum Badestrand gehst, sind nicht so viele Leute da. Umgedreht auch, ne, an einem Sonntag, Sonnenschein, Badestrand, du hast dein Regal voller Kinderbücher und Krimis, machst einen absoluten Reiber. So, das gibt zu bedenken, ne, alle Orte haben auch immer eben dieses so, welche was wird da besonders gut bezahlt. Dann gibt es noch Leute, und du hast auch so ein Notizbuch, da stehen die Namen drin und was die für Bücher kaufen, und die geben dir dann auch Questen. Mhm. Und diese Questen sind erstmal so typische Achievement-Quests, also die, ich glaube, die erste, die mir wirklich aufgefallen war, verkaufe 20 oder 15 oder 10 Reisebücher an Seeleute. Der erste Ort, der mit dem überhaupt geht, ist die Küstenpromenade. Da sind viele Seeleute, wenn du dich da hinstellst. So. Und das wird dann aber diffiziler. Meine Lieblingsquest war, meiner Spoiler, da legt irgendwann ein Kreuzfahrtschiff an. Der Fischer, der am Hafen sitzt, findet es gar nicht so geil. Der ist so, diese Touristen, könnte man den nicht aus der Stadt vertreiben. Das kann man. Und dann kommt der Buchladen ins Spiel. Das Geld kann man nämlich auch ausgeben für Deko-Gegenstände. Die Deko-Gegenstände beeinflussen die Verkaufschancen der verschiedenen Genres. Wenn ich eine Boje aufhänge, werden Reiseführer besser verkauft. Mhm. Wenn ich genug maritime Gegenstände habe, ist an der Küstenpromenade der generelle Verkauf so. Also so wird das auch so ein Zahlenspiel. Und es gibt auch Dinge, die dir Nachteile bringen, wo man denkt, warum will ich die haben? Man will die für solche Questen haben, weil wenn du vergammelte Fischdeko in deinem Buchladen aufhängst, finden die Touristen das nicht so geil und reisen früher ab. Aber die vergammelte Fischdeko kannst du erst haben, wenn du 3 Questen bei Mariam im Caféviertel gemacht hast, die dir beibringt, wie du Bücher verkaufst, obwohl neben dir stinkende Mülltonnen stehen. Also dann, ne, sozusagen, das wird dann alles so ein bisschen umfangreicher.
Das finde ich ganz interessant, weil das ist nämlich, ich bin sicher, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, es ist ja ein cozy Game. Mhm. Und ich habe so meine Probleme mit dem Genre. Ich weiß, dass das etwas ist, was viele Leute lieben und dass das auch so eine Art, so ein Trend oder hippes Genre ist und Leute sind so, oh, ich liebe cozy Games und so weiter und so fort. Und dann verweist man gerne auf sowas wie Stardew Valley, aber Stardew Valley ist ja, ein gemütliches Spiel, aber es ist ein Spiel voller Spielmechaniken. Also es ist ein Spiel mit komplizierten Crop-Cycles und du pflanzt Erdbeeren an und Kohlköpfe und hast Tiere, um die du dich kümmern. Und ganz, ganz viele Spielmechaniken und du bist sehr, sehr viel beschäftigt. Und viele Cozy-Games sind so, du Es ist eigentlich eher so ein Bildschirmschoner mit irgendwie Lo-Fi-Musik und sieht irgendwie gemütlich aus, aber das finde ich dann sehr langweilig.
Und wir hatten auch drüber gesprochen bei Aloft, ne? Und ich glaube, das ist ein Missverständnis in der Cozy Game Industrie, ja. Weil ich glaube, was Stardew Valley macht und was Aloft eben auch macht, ist, Cozy Game heißt nicht, dass es keine Herausforderung gibt. Mhm. Es heißt nur, die Herausforderung kommt in der Zeit, die du dir dafür nimmst. Aber es gibt sie.
Ja. Ja. Und schafft es das zu machen? Weil ich finde jetzt, das mit den Questen und so ein bisschen das Managen, irgendwie, das klingt so, als würden da so Zahnräder ineinander greifen.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Cozy Game in dem Sinne von sozusagen, ich glaube, du musst es auch nicht machen. Mhm. Wenn du Bock drauf hast, einfach nur zu gucken, wie die Leute Bücher kaufen, diese Bücherberatung zu machen und weiter Deko zu sammeln, völlig fein. Mhm. Ich glaube auch, wenn du das hart verfolgst, ist es nicht so anstrengend wie Stardew Valley, weil Stardew Valley ist, glaube ich, also dieses exzessive Farmen. Ich glaube, das macht schon Stress. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das ist eher so ein spielerisches Rausfinden. Für mich war das so eine gute Mischung. Es war sozusagen gerade gut genug, dass es nicht langweilig wird. Und es war nicht so viel, dass es Stress ausgelöst hat. Mhm. Ich denke jetzt gerade so Dave the Diver-mäßig. So, und so, das war auch weniger. Also Dave the Diver hat ja diese Action-Komponente mit dem, wo du an der Bar das Essen zubereiten musstest. So, sowas gibt es dann nicht. So wie du es formulierst, vielleicht wäre es dir ein kleines bisschen zu wenig, aber vielleicht auch gerade gut genug.
Ja.
So, genau.
Ja, ja, ja.
Ich fand es ganz gut. Und was das aber am Ende auch macht, ist, das ist für mich gar kein Spiel, das ich durchspielen will. Mhm. So, ich glaube, das ist ein fantastisches Spiel, mit dem man, das also kostet um die 20 Euro, mit dem man Zeit verbringen kann. Und dann ist es auch okay. Und weil es so einfach ist, kann man es auch, glaube ich, immer mal wieder rausholen. Und das finde ich total sympathisch. Ich glaube auch, also wir nehmen jetzt irgendwie Mitte August auf, was so Ferienzeit ist. Ich glaube, das ist eigentlich auch wirklich auch ein gutes Ferienspiel.
Ja.
Wenn du nicht zum Computerspielen wegfährst, ne?
Ja.
Also ich habe jetzt im Urlaub extrem viel Cyberpunk gespielt. So, aber wenn du quasi so ein Spiel suchst, was du so Doku-mäßig am Tag so zwei, drei, vier Cycles spielst, dann ist das perfekt. Mit dem Added Benefit, ich glaube, das macht wirklich Lust auf Lesen.
Ja, das war wirklich etwas, was mich überrascht hat. Also, dass wirklich echte Bücher da drin sind, dass um echte Romane, echte Bücher, echte Sachbücher und so weiter und so fort geht, die man sich dann angucken kann, um zu sehen, was es so gibt. Ich war total überrascht, weil ich dachte, darf man das überhaupt? Darf man das? Aber ja, wahrscheinlich, warum nicht?
Interessante Frage.
Ein Monat später, Tiny Bookshop verklagt.
Ich glaube, weil es mehr oder weniger Zitate sind.
Ja.
Also tatsächlich ist interessant, ob die Klappentexte selbst geschrieben haben oder nicht. Mein Verdacht ist, dass sie das entweder selbst geschrieben haben, dann ist natürlich gar kein Problem, oder beim Verlag angefragt haben.
Ja.
Das kann ich auch vorstellen. Ja. Genau, also mein Fazit ist so ein bisschen, ich glaube, wenn man das Spiel verpasst hat, ist auch okay. Mhm. Es ist aber ein gutes Cozy Game und es ist ein schönes Cozy Game.
Und es kommt aus Köln.
Genau.
Ja. Obwohl die PR-Arbeit dazu irgendwo in den USA ist.
Ja, und das ist verwirrt.
Also genau, ich habe keinen Code bekommen, du schon.
Ja.
Good for you.
Aber bei mir war es auch, also ich habe... Die haben einen Publisher, an den habe ich geschrieben.
Ja, ja.
Der hat nicht geantwortet.
Ja, same.
Die haben, das Team hat eine Webseite, die haben nicht geantwortet.
Ja.
Ich habe aber auch, weil ich hatte, also es gibt es auch auf der Switch, also übrigens, genau, es gibt es auf Steam, es läuft auf Windows, Mac und Steam Deck.
Ja.
Und ich dachte aber, ich glaube, das ist ein gutes Switch-Spiel.
Ich glaube, es ist ein perfektes Switch-Spiel, genau, oder?
Und ja, warte, sage ich gleich noch was zu. Und dann habe ich so Nintendo angeschrieben, war so, Nintendo, habt ihr vielleicht Direktkeys?
Ja.
Und die so, nee, hier ist der Kontakt. Aha. Der hat dann geantwortet.
Okay.
Und das war ganz lustig. Also kleiner Blick hinter die Kulissen. Ach, about that. Das Spiel ist leider sehr auf Maussteuerung ausgesetzt.
Oh.
Oder generell ist die Benutzerführung so ein bisschen komisch. Also, weil es gibt, also wenn der Tag anfängt, dann hast du eine Zeitungsansicht. In der Zeitung steht, wie viel du am letzten Tag verkauft hast. Und dann gibt es so einen Flohmarkt, da kannst du quasi neue Bücher kaufen. Gibt es immer so Angebote, die wechseln. Und dann gibt es das Notizbuch, wo du nachschlagen kannst, welche Orte, also welche Bücher sich an welchen Orten verkauft haben. Und dann gibt es eine Karte, wo du entscheiden kannst, an welchen Ort du gehst. Und erst wenn du auf der Karte auf den Ort geklickt hast, kannst du das Buchregal einräumen. Und wenn du dann in diesem Bildschirm bist und denkst so, wait a minute, wie war das eigentlich nochmal am Baselstrand? Dann musst du das Buchregal zumachen, zurück auf die Karte gehen, das Menü aufklappen, wo das Notizbuch ist, das Notizbuch aufklappen, in dem Notizbuch zu der Seite blättern, wo beschrieben ist, was am Badestrand ist. Ne, statt du hast auf den Badestrand geklickt, bist dabei, dein Buchmenü, dein Buchregal einzuräumen und dann gibt es einen Knopf, wo die passende Notizbuchseite aufmacht.
Das wäre viel zu effizient. Ja, da muss man so ein bisschen, das ist so Vibe. Das musst du fühlen. Das ist so, das darf nicht so ein Wirtschaftsding. Ne? Da bist du einfach so zu sehr, da bist du einfach zu sehr Friedrich Merz.
Nein, nein, ich weise das von mir. Das ist Quatsch. Ich glaube, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass man sozusagen sehr schnell, sehr viel schneller in diesem Hin- und Herklicken ist auf mit Maus und Tastatur.
Ja, bestimmt.
Und das ist sozusagen, das ist.
Aber geht auf Switch nicht Touch-Steuerung?
Ich vergesse immer wieder, dass die Switch eine Touch-Steuerung hat. Also ich glaube, dass es trotzdem langsamer wäre, sozusagen das Bedienschema ist, dass du mit dem Stick als quasi einen Mauscursor steuerst, der dann sozusagen so highlightet, was gerade Phase ist. Das ist so der einzige kleine Kritikpunkt.
Okay, na gut. Aber Tiny Bookshop kann man sich anschauen, wenn man auf cozy Sachen
steht. Und Bücher.
Und Bücher. Ich mag Bücher. Aber lass uns kommen zu unserem nächsten Spiel, nämlich Time Flies. Time Flies ist ein Spiel über eine Fliege. Es ist quasi Dark Souls mit Fliegen, weil das eine Fliege, die immer wieder stirbt. Und es ist ich möchte das voranstellen, das ist ein Spiel, ich glaube, wenige Spiele außer Clair Obscur haben mich dieses Jahr so beeindruckt
und bewegt. Wow! Da werden die Dinge gleich hoch aufgehängt.
Time Flies ist ein, wir haben es ganz am Anfang schon erwähnt, es ist ein schwarz-weiß Pixelspiel, das nicht auf dem Playdate läuft, sondern auf Steam.
Es sieht aus wie vom Playdate.
Es sieht aus, es sollte auf dem Playdate
laufen. Also es ist nicht nur schwarz-weiß, es ist wirklich sehr, sehr simpel.
Ja.
Also zum Beispiel, es gibt hier gerade The Secret of Weepstone, ist nur angekündigt worden. Das ist in sozusagen, also Schwarz-Weiß-Grauskala.
Ja, ja, ja.
Das ist aber sozusagen wie Schwarz-Weiß-Fotos, also voller Details und Graustufen. Time Flies ist sozusagen mit einem sehr groben Pixelstift gemalte Dinge, die schwarz-weiß sind.
Genau. Und die Idee ist, du bist eine Eintagsfliege und du hast wenige Sekunden zu leben. Und zwar wählst du am Anfang des Spiels aus.
Ist quasi Minute.
Es ist quasi Minute. Ja, du hast irgendwie, weiß nicht, zwischen 60 und 80 Sekunden, wir kommen gleich dazu, warum, zu leben. Und du hast eine Checkliste abzuarbeiten, was du in deinem Leben erreichen möchtest.
Ja.
Zum Beispiel ein Instrument lernen oder die Welt, eine Weltreise machen oder Freunde finden und so weiter und so fort. Und es gibt 4 Level. Und in jedem Level gibt es eben diese Checkliste, die du abarbeiten möchtest in dieser kurzen Zeit, die du lebst. Und dann fliegst du los, einfach mit Pfeiltasten, hebst du ab und fliegst durch am Anfang ein Haus und erkundest dieses Haus als Fliege. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann bist du tot.
Gibt es auch Fliegenklatschen, Fliegenfallen?
Es gibt Fliegenfallen, ja. Es gibt Lampen, gegen die du fliegen kannst und dann Und ja, du hast eben nur diese begrenzte Zeit. Und am Anfang des Spiels fragt dich Time Flies, woher kommst du? Und je nachdem, wo du herkommst, hast du mehr oder weniger Zeit im Spiel.
Wow.
Wenn man Deutschland auswählt, sind das irgendwie 82 Sekunden, die du hast. Wenn du, weiß ich nicht, Irak auswählst oder so, sind es 60 Sekunden.
Wow.
Es ist interessant, die Daten kommen von der WHO und es gibt einen ganz, ganz tollen Text von Stephen Totello, den habe ich im Newsletter verlinkt und den können wir auch hier nochmal verlinken. Da kann man sich zum Beispiel fragen, sind die Zahlen zu Palästina so korrekt gerade? Und das ist etwas, wo sich die Macher auch sehr bewusst sind, weil es ist so, okay, es sind quasi die aktuellsten WHO-Zahlen, die es gibt, aber sie bilden quasi nicht.
Warte, aber was bilden die ab? Das Leben von Eintagsfliegen?
Nee, sorry. Das Leben von Menschen. Die Lebenserwartung von Menschen, also quasi in
Also aber die Anzahl in Sekunden, von Jahren in Sekunden.
In Sekunden, genau.
Ah, okay.
Ja.
Wichtiges Detail.
Wichtiges Detail, genau. Er hat auch ja. genau darüber neulich mit Iris gesprochen, die dachte, es geht um die Lebenserwartung von Fliegen in den unterschiedlichen Ländern, wo man denkt, ja. Und es macht dann mit dieser Lebenserwartungssache auch total interessante Dinge. Zum Beispiel im ersten Level gibt es eine Aufgabe und die ist reich werden. Und dann kannst du in einen Lampenschirm reinfliegen und da sind so Münzen um die Glühbirne herum. Und wenn du die Münzen also quasi die Aufgabe ist, dass alle Münzen so Super Mario-mäßig einzusammeln. Und wenn du eine Münze einsammelst, dann geht deine Lebenserwartung hoch. Dann geht der Sekunde und es ist so, wer reich ist, der lebt länger. Und es ist ein wirklich faszinierendes Spiel, wo ich zuerst dachte so, es ist einfach ein bisschen lustig, weil es geht um eine Fliege und dann stirbt man dann dauernd. Und dann hat mich das total berührt, weil im ersten Level sind es so echt so, weiß nicht, so Alltagslebensziele, die man hat, auch so im echten Leben. Geld verdienen oder die Welt, irgendwie eine Weltreise machen oder ein Instrument lernen und so. Und dann arbeitet man diese ganzen Sachen ab, immer und immer und immer wieder. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, so zum Beispiel Instrument lernen, da gibt es eine Gitarre und man fliegt an die Gitarre und muss dann an den Seiten hin und her fliegen. Bring, brung, brung. Und dann hat man irgendwie Musik gemacht. Und dann ist es so.
Moment.
Die Ukulele kommt raus.
Ich bin eine Flieger und lerne Ukulele. Und während ich hier stehe, werde ich zur Stiele.
Amazing. Und wenn ihr wollt, dass Markus noch mehr musiziert, in die Fresse, Steady und in die Fresse auf Twitch. Genau, verlinken wir euch alles. So, genau, und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich quasi versucht habe, diese ganze Checkliste abzuarbeiten in der kurzen Lebenszeit dieser Fliege und dann immer so ganz, ganz kurz Gitarre hin und her bringen, brung, brung, und dann irgendwie weiterfliegen und schnell und die Weltreise ist und man muss auf einer Weltkugel, auf einem Atlas landen und dann irgendwie über den Atlas laufen und den Atlas spinnen und dann weiterfliegen und so. Ja. Und dann habe ich gemerkt, Moment mal, jetzt arbeite ich nur noch diese Checkliste ab und ich genieße das gar nicht. Am Anfang fand ich das lustig, irgendwie die Gitarre zu spielen und so und Musik damit zu machen mit der Fliege. Jetzt möchte ich einfach nur so schnell wie möglich die Checkliste abarbeiten und
merkst
am Ende
selber, ne?
Bin ich tot.
Ja.
Oh, oh. Ja, und dass das so ist, das ist vielleicht gar nicht so verwunderlich, weil dahinter steckt Michael Frey, ein Schweizer Game Designer und Künstler und der hat das zusammen gemacht mit Raphael Munoz. Und Michael Frey, den kennt man vielleicht von so Sachen wie Kids und Plug and Play. Das haben wir auch schon mal hier besprochen.
Kids ist dieses Schwarz-Weiß-Ding.
Dieses Schwarz-Weiß-Ding, wo die alle in das Loch. Wo die alle in das Loch springen, ne? Diese so ein bisschen so iPhone-Spiel.
Was ein bisschen nach Adrian de Jong aussah.
Ja. Und
ich höre uns an, wie so alte Kunstfuhlte bist.
Und ja, der hat halt immer diese schwarz-weiß gezeichneten, coolen App- und Kunstexperimente gemacht. Und so ist das. Auch, ne? Also da, wo man dann merkt, so da geht es ihm, also da, es geht ihm um das Leben, um Leben und Tod, um unsere Ziele im Leben und so weiter und so fort. Also so ganz große Dinge, aber es ist halt auch gleichzeitig ein sehr gamey Game, weil es ist, du steuerst halt diese Fliege und du machst halt irgendwie kleine Sachen und so. Das zweite Level ist auch total genial, weil da bist du, also im ersten Level bist du in so einem Haus.
Also wenn es so viel gibt, ist schon ein Major Spoiler jetzt, ne?
Ja, okay, gut, stimmt.
Aber apropos vier Level und 80 Sekunden, 20 Euro?
20 Euro kostet das. Mhm. Wucher. Ja, Wucher. Ne? Nee, ja, es ist quasi ein kleines Kunstding, aber es ist total geil.
Ich will jetzt gerade quatschen. Ich habe das auch nachgeschlagen.
Ja, wirklich 20 Euro?
Ja, ich meine, ja.
Wirklich 20 Euro?
Weil das sieht halt für mich so aus wie so ein klassisches 5,99 oder 7,99. Und dann habe ich den Preis gedacht, so, wow.
Nee, das sind 12.
Sind
12 Euro.
Wir haben maßlos übertrieben.
14 Euro auf Steam, ja, okay. Aber
trotzdem.
Ja. Ja, es ist, wie es ist, ne? Aber ich kann nur sagen, mich hat es mehr gepackt und mehr zum Lachen gebracht, zum Lachen und zum Nachdenken gebracht, als viele größere Spiele. also wo ich denke so, ja, ne, klar, es ist ein kleines Spiel über eine kleine Fliege und so, aber ich jedes Mal, als ich mich da dran gesetzt habe, war so, war danach so mind blown, wow, ich habe Gedanken und Gefühle dazu. Ja, zweites Level, da geht es um Kunst. Ja, ich will da gar nicht zu viel spoilern. Man ist in einer Kunstausstellung und dann ist es so ein so Leben und Kunst und für die Kunst leben. Und das ist so, wow, das sind so crazy coole Dinge, die damit gemacht werden, die ich nicht erwartet habe. Ich dachte, es ist ein Joke-Game, so ein bisschen, so von wegen. Ist es nicht lustig, einfach als Fliege hin und her
wirkt,
zu fliegen?
Wirkt am Anfang auf jeden Fall so.
Ja, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und es ist aber wirklich, also es ist so schön animiert auch. Also in der normalen Ansicht hat man diese Fliege und die Fliege ist einfach wirklich nur so ein einzelner Pixel, der sich über den Bildschirm bewegt. Und dann gibt es aber so Nahansichten, also jedes Mal, wenn man wo landet, wo man so ein kleines Puzzle lösen muss, also so ein kleines Puzzle oder Minispiel oder irgendwas, dann geht die Ansicht so ein bisschen näher dran und dann sieht man die kleine Fliege irgendwie näher, also höher aufgelöst und quasi mit ihren kleinen Beinchen und Ärmchen, wie sie da irgendwas herumschubst und irgendwie schieben muss und so weiter und so. Das ist schon auch sehr, sehr süß.
Das sind auf jeden Fall beides irgendwie so Spiele, die, also wir machen heute wirklich unserem Namen alle Ehre, habe ich das Gefühl. Das ist schon krass.
Total. Also,
aber cool.
Ich liebe es total. Also es ist wirklich, wirklich cool.
Es ist wirklich unverständlich, warum das kein Playdate-Spiel ist.
Oder?
Und es ist mega.
Ich check's nicht. Seltsam. Es müsste ein Playdate-Spiel sein.
Was ist da los?
Es ist von Panic gepublished, die
Michael
die Playdate.
Frei. What the fuck?
Warum nicht auf, vielleicht ist die Fliegentechnologie einfach zu advanced für die Playdate.
Maybe.
Ich weiß es nicht. Wir brauchen wirklich eine Playdate-Ausgabe dazu. Ja, aber genau, Time Flies, ein fantastisches Spiel.
Es wäre so ein schöner Zusammenschluss, wenn sozusagen, wenn die Fliege auch so sterben könnte, weil jemand ein Buch zuklappt.
Oh.
Das wäre diese Folge. So,
wow. Es gibt ganz schön viele Todesszenen für die Fliege. Also die Fliege kann auf viele unterschiedliche Arten und Weisen sterben. Und es ist auch jedes Mal ein bisschen lustig und ein bisschen traurig.
Philosophische Frage.
Ja.
Ist die Fliege eigentlich jedes Mal dieselbe Fliege? Also sagen, ist es ein Reset oder ist es jedes Mal eine neue Fliege?
Es ist jedes Mal eine neue Fliege.
Oha.
Weil sie wird auch nummeriert, weil dann wird am Anfang gesagt, das ist Fliege 34. Und du siehst auch die Fliegenleichen im Spiel. Die bleiben dann. Ich hatte mal irgendwann im ersten Level gibt es so ein Fliegenpapier, das irgendwo an der Decke hängt und da hängen ganz, ganz viele Fliegen. Und ich dachte irgendwann, vielleicht hat eine Quest irgendwas mit diesem Fliegenpapier zu tun und dachte, vielleicht muss ich einfach nur genug Fliegen da dran klatschen, dass das Ding runterkommt.
Eine Analogie auf den Kapitalismus sozusagen. Jemand, der zur Erreichung seiner Lebensziele Menschenleben opfert.
Ja, und ich dachte dann auch wirklich so
Into
ein bisschen,
the Meat Grinder.
Es war auch so ein bisschen Claire Obscure Expedition 33, weil ich war dann so, okay, Fliege ins Fliegenpapier. For those that come after. Und dann zappelt sie noch ein bisschen. Und dann ist du bist tot.
Ja, okay.
Ja.
Ich war am Anfang skeptisch, aber ich werde es wohl doch ausprobieren müssen.
Tu es unbedingt. Das ist wirklich ein faszinierendes Spiel. Ein überraschendes Feuilleton-Spiel, finde ich.
Gibt es auch für die Switch, ne?
Gibt es auch für die Switch.
Ja, sehr gut.
Genau. Gut, wie sind wir zeitlich? Du hast den Blick auf die Zeit.
Hälfte der Standardzeit ist erreicht.
Die Hälfte
Uhr
der Standard.
Tickt.
Die Uhr tickt. Time flies. Okay, dann würde ich sagen.
Oh Gott, die Uhr tickt. Time flies.
Time flies. Dann würde ich sagen, kannst du einen Schwank über Cyberpunk erzählen? Cyberpunk. Du warst im Urlaub.
Ich war im Urlaub, genau. Ich war im Urlaub. Ich war dann irgendwie so besessen und war so, ich will jetzt Cyberpunk vielleicht mal zu Ende spielen. So, das Lustige ist, in meinem Kopf war es so, ich habe Cyberpunk noch gar nicht zu Ende gespielt.
Ja.
Ich will jetzt vor allen Dingen über die Enden reden, weil ich hatte in der letzten Folge auch schon ein bisschen über wie viel spielen, so wie das so ist. Ich habe dann festgestellt, ich habe schon viele Enden gesehen, also mindestens 2 oder 3. Und habe aber so Major Spoiler, Leute. Also ich möchte jetzt über die Enden reden. Das Spiel ist alt genug, springt vor zum nächsten Kapitel.
Springt vor zu Donkey Kong Bonanza.
Springt vor zu Donkey Kong Bonanza. weil ich kann ja die Frage mal stellen. Ne?
Ja.
These, nicht Frage, These, es gibt ein richtiges Ende. Cyberpunk hat ein richtiges Ende.
Nein, würde ich nicht sagen.
Oder ein gutes Ende.
Nein.
Ein einziges gutes Ende. Und die Kernbotschaft ist, du musst die Stadt hinter dir lassen. Und damit ist nicht mal Night City sozusagen als konkrete geografische Stadt gemeint, sondern da ist das Konzept von Night City gemeint. Solange du da bleibst, bist du verloren. Ich habe und zu der Erkenntnis bin ich erst sehr viel später gekommen. Ich habe am Anfang noch überlegt, dass ich einen interessanten, also Fehler nicht, aber eine interessante Entscheidung getroffen habe, weil bei vielen der Enden, die es gibt, also für die Leute, die nicht Cyberpunk spielen, es ist ein Cyberpunk-Spiel, also im Sinne von dieses Blade, diese Blade Runner-Leute haben irgendwie mit Technik im Körper und Konzerne beherrschen die Welt. Und es gibt viele verschiedene Enden.
Aber es geht immer darum, dass Keanu Reeves in deinem Kopf ist.
Genau, es geht immer darum,
dass das in deinem Tod enden wird.
Genau, und egal welches Ende, also man hat so einen Chip im Kopf, in dem Chip sitzt eine Figur, Johnny Silverhand, die wird von Keanu Reeves gespielt.
Es ist einfach Keanu Reeves. Nein, es ist Johnny Silverhand.
Es ist John Wick. Also wenn man das sagen will, dann ist es John Wick.
Ja, stimmt.
Es ist John Wick, der Gitarre spielt.
Ja.
Und die verschiedenen Enden, die können wirklich sehr verschieden sein, aber es gibt immer eine Sequenz, also nicht immer, aber bei den meisten gibt es eine Sequenz, wo du dann entscheiden kannst, soll der Hauptcharakter wie sozusagen die Existenz überstehen, hat dann aber nur noch ein halbes Jahr zu leben, oder will der seine Identität in ein digitales Engramm auflösen, mit einer Mega-KI hinter die Black Wall ziehen und Johnny übernimmt den Körper, Johnny, also der Keanu Reeves-Charakter. Und interessanterweise hatte ich mich anscheinend immer dafür entschieden, dass Johnny Silverhand den Körper übernimmt, weil ich dachte, das macht ja keinen Sinn, nur noch für 6 Monate zu leben. Und ich habe dieses Spiel mit einem sehr anderen Mindset gespielt dieses Mal. Und deswegen bin ich überhaupt auf den Gedanken gekommen. Also, und ich habe mich auch gefragt, das Spiel bietet dir durch die Art und Weise, wie du die Entscheidung treffen kannst, schon an Enden mehrfach zu spielen. Ne? Weil es gibt ja Spiele, da legst du die Enden dadurch fest, was du während des Spiels machst. Und hier ist es so, je mehr du im Spiel machst, desto mehr Möglichkeiten hast du dann am Ende zu entscheiden, welches Ende du sehen willst. Das aber dieses Zurückspringen zum Speicherstand und dann das Neue, das ist relativ wenig Zeit. Mhm. Und deswegen hatte ich dann so, also die schöne Erklärung in meinem Kopf ist auch, der hatte einfach viele Enden auch nur geträumt, der Charakter sozusagen. Mhm. Man endet ja auch immer wieder, also es gibt sozusagen diesen einen Punkt, da sagt das Spiel dir, wenn du hier reingehst, dann ist es vorbei. Mhm. Und da landest du, also wenn du das Ende spielst, dann sagt das Spiel dir, herzlichen Glückwunsch, du bist durch, willst du Schluss machen oder willst du zurück an diese Stelle? Mhm. Und ich finde, das hat so als für mich innere Erzählstruktur gut gepasst. Okay, der stellt sich jetzt vor, wie es enden könnte. Und dann gibt es ja diesen Phantom Liberty DLC, da habe ich das Ende gespielt, wo man sich das rausoperieren lässt und das ist ja mega deprimierend.
Es ist super deprimierend. Aber ich finde, alle Enden sind, also es sind eigentlich alle Enden meistens ein bisschen deprimierend. Das ist das so mit eines der deprimierendsten aber.
Das ist das der deprimierende sozusagen. Ja. Also, weil es wird rausoperiert, man muss dazu jemanden opfern und man ist 2 Jahre im Koma und alle verlassen einen. Alle verlassen einen oder sind in der totalen Scheißsituation und am Ende ist man dann, und am Ende heißt man auch kein Held mehr, sondern nur so ein normaler Stino und niemand hat mehr Bock auf einen. So.
Ja.
Mega frustrierend. Und das andere Ende ist sozusagen, dann ist das Spiel nicht da zu Ende, sondern man spielt quasi weiter. Und dann gibt es so, man kann diesem Konzern vertrauen, man kann selber oder mit jemand zusammen, mit einer anderen Runnerin, die letzte Endschlacht machen und dann ist man halt so eine Heldenfigur, aber das, absehbar stirbt man dann halt irgendwann. Und dann gibt es eben dieses Ding, dass man mit den Nomaden, das ist so eine Gruppierung, sagen kann, mit den Nomaden zusammen macht man die Endschlacht und dann verlässt man die Stadt. Und meiner Ansicht nach sagen die Macher des Spiels, das ist eigentlich die einzig richtige Wahl, die du treffen kannst, also richtig, sozusagen, das ist die optimistischste Wahl, die du treffen kannst, weil bei jedem anderen Ende, du kannst sozusagen der Spielcharakter und der Johnny Silverhand-Charakter, die diskutieren sozusagen, was machen wir jetzt. Und bei jedem anderen Ende, egal wofür du dich entscheidest, kommt irgendwann eine Stelle, wo dir nahegelegt wird, der Verlust dieser Leute ist nach deinem eigenen, also nach dem Verlust deines Lebens, das Härteste, was dich treffen wird. Sozusagen, das ist eigentlich Familie. Und das ist auch das einzige Ende, wo du, wenn du als wie zurück in den Körper kehrst, die Hoffnung hast, doch länger zu überleben. Und also für mich war das sozusagen am Ende, in der Art und Weise, wie das Spiel immer kommuniziert, war das sozusagen die Kernbotschaft, Familie ist das Wichtigste. Mhm. Ne, weil es gibt so eine Questreihe, wo du bei diesen Nomaden sozusagen aufgenommen werden kannst. Und du hast auch die, wenn du einen männlichen Wie spielst, dann ist die eine Figur sozusagen Romance Interest. Und das ist sozusagen das Einzige, wo du einen Sunset riden kannst, ohne dass es mega dramatisch ist. Mhm. Und das fand ich so, und es ist total lustig, weil in meinem ersten Playthrough, also als es rausgekommen ist, war ich so, das ist ja alles scheiße. Es ist ja alles scheiße. So, und das, ich fand das so ein bisschen auch so ein Betrug im Sinne von, ich mag es nicht, wenn so Spiele so mega hoffnungslos sind. Mhm. Also ja, man kann damit Dinge sagen und es wirkt episch und oh, aber ich bin immer so ein bisschen genervt. Ich denke so, ich habe jetzt irgendwie hier, weiß ich nicht, 80 Stunden, lass uns doch so. Und ich fand, dieses Ende ist das gute Ende. Also es gibt ein gutes Ende. Und das hat mich total überrascht. Und ich fand es aber auch dann schön.
Cool.
Ich bin vielleicht doch so ein kleiner Disney-Film-Gucker so am Ende.
Ja.
Also deswegen These, das Nomadenende mit Wie ist das gute Ende.
Ja. Ich mochte das, wo man ein komischer Workaholic im Weltraum ist und es damit endet, dass man irgendeine Raumstation überfallen möchte, weil man dann weitersucht nach der Heilung oder sowas. Das fand ich ganz witzig. Und ich mochte aber auch, dass irgendwie, wenn man am Ende sagt, okay, das war's. So, das war's mit mir und Johnny Silverhand darf jetzt im Körper dieser weiblichen Hauptfigur weiterleben. Viel Spaß. Ja. Das fand ich auch ganz cool. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde alle, ich mochte die Enden, weil sie alle so ein bisschen so bittersüß waren. Also bitter bis bittersüß.
Ja.
Und keins davon war so komplett nur positiv. Also ja, das Nomadending, aber auch da ist es sehr unklar, ob wie dann wirklich überlebt. Also es ist dann so, es gibt diese Hoffnung, aber man weiß nicht, ob es.
Ja, gut, also das liegt natürlich auch daran, ich habe alle anderen Enden vorher gesehen.
Ja, ja.
Und das ist das Einzige, was überhaupt eine Hoffnung bietet. So, ne,
was ist das mit dem Weltraum, wo man sagt, so, hey,
das mit dem Weltraum, da ist es ja auch klar, dass du nach einem halben Jahr abnippelst. Und es ist ja eher so, bei dem Weltraum, der greift ja dieses Space Casino an, was die am besten geschützte, Baba, der ist halt so, das ist halt so er möchte was erleben,
sozusagen.
Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, ist, es gibt in dem DLC-Ding, wenn man sich dafür entscheidet, sich das rausoperieren zu lassen, kann man auch als bei dieser staatlichen Behörde dann arbeiten. Mhm. Das habe ich mir nicht angeguckt. Das stelle ich mir aber auch mega, mega deprimierend vor.
Ja, ja, ja.
So mega leer. Hast du es angeguckt?
Ja.
Und was?
Ja, dann hat man da, wacht man da auf und hat dann diesen.
So einen Schreibtischjob oder was?
So einen Schreibtischjob, ja. Dann ist man dann so, ja, willkommen in deinem neuen Leben, dann guckt man aus dem Fenster und ist so, jupp, das ist jetzt mein neues Leben. Das ist halt auch so, nur so bitter, weil das so, und deine Belohnung nach all dem ist, du bist jetzt so ein Schreibtischmensch geworden. Ja. Und das ist so, oh Mann, ey, das wirklich, nach den ganzen Abenteuern, okay, I guess.
So harmoniesüchtig ich in Spielen bin, ich fand es für den Idris Elba Charakter schöner, dass er auf dem Dings erschossen wird, weil er von seinen Ehrvorstellungen nicht ablassen kann, als dass er auch in diesem Schreibtischstopp endet.
Ja, ja, total. Ja, es sind alle immer traurig. Wow, ja, aber die Enden sind echt ein schönes Highlight dran. Ich bin froh, dass du das jetzt mal alles nochmal zu Ende gespielt hast.
Ich muss auch noch dazu sagen, ich bin also auch, ich finde es auch froh, dass ich das mal gespielt habe, aber was das für ein unfassbarer Zeitfresser ist. Das ist wirklich so krass, ey. Diese Spiele sind so lang. Und ich habe jetzt auch wirklich viele Sidequests gemacht und so lang.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob Menschen dafür gemacht sind.
Ich weiß auch nicht. Ich habe versprochen, den Bananensack-Knopf zu drücken.
Mhm.
Ich drücke den Bananensack-Knopf.
Oh, Banana!
Okay. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz über Donkey Kong Bonanza reden. Ich weiß, vielleicht können wir irgendwann später ausführlicher nochmal drüber sprechen. Aber ich hab's.
Ja, ich bin schon gespannt. Also, weil ich hab's nicht gespielt.
Okay.
Weil ich einfach nicht motiviert war.
Ja.
Und ich finde es aber ein spannendes Spiel, weil die Switch 2 ist ja jetzt sozusagen mega krass verkauft worden.
Ja.
Es gibt aber gar nicht so viele Exklusivtitel, die Systemseller sein können. Also zwei eigentlich.
Mario Kart und Donkey Kong. Und
einer von ist Donkey Kong Bonanza. Und das ist, ich habe das Demo kurz gespielt Und das Demo ist ja, man läuft in den 3D-Wald und macht Dinge kaputt.
Ja.
Und das ist auch 20 Minuten sehr witzig.
Ja.
Und dann habe ich mich in den Demo natürlich sofort gefragt, ja gut.
Trägt das?
Der, ist das ein System-Seller? Also ist das, kann dieses Spiel ein Grund sein, warum Leute die Konsole kaufen?
Ich war da auch skeptisch. Ich habe es nicht durch. Ich habe irgendwie, weiß nicht, 10 Stunden oder sowas da so reingesteckt. Und ich muss sagen, ja, das ist geil. Ich war wirklich skeptisch. Da hat auch nur so, ja, okay, dann macht man irgendwie so Sachen kaputt. Also die Idee ist, es ist ein 3D-Spiel. Du bist Donkey Kong, du läufst durch die Welt, du kannst alles in Stücke hauen und musst das machen, um Bananen zu finden. Also im Prinzip ist es eine Geschichte eines bananensüchtigen Junkies, eines Bananen-Junkies, der ist besessen von Bananen, er möchte die Bananen haben, sie sind riesige Bananen, sind riesige Edelstein-Bananen, die er in sich reinstopft, ich weiß nicht, ob das gesund ist, dann erscheinen Bananen in seinen Augen, das Lens-Flair der Sonne ist Bananen, die Sonne ist eine Banane, also das ist jemand, der ist high, der ist einfach,
Banana!
Der ist Banana, der ist Banana für Banana und naja, und das Coole ist, es sind wirklich diese riesigen Level, die fast komplett in Stücke haubar sind und überall verstecken sich diese Bananen und du guckst dir an, wie du an Orte kommst, wo diese Bananen sind und wie du an bestimmte Orte kommst, wo du dich durchgraben musst. Es gibt ganz, ganz viele kleine Puzzle. Es erinnert mich wirklich, also stark, es ist auch vom selben Team, an Super Mario Odyssey von der auf der Switch. Da ging es nicht um Bananen, da ging es um
Sterne?
Monde, glaube ich.
Oder Monde?
Ja. Und so ähnlich ist das, aber halt nochmal ein bisschen, finde ich, kreativer, überraschender, weil man sich da wirklich kreativ selber durch Level graben kann, irgendwie überall klettern kann und so weiter und so fort. Also es ist, finde ich, es fühlt sich sehr kreativ und sehr frei an, das zu spielen. Es ist wie so ein...
Aber ich verstehe es trotzdem. Also, ich höre deine Worte,
ja.
Aber ich denke, ja gut, aber es ist halt ein großes Level, man kann Dinge kaputt machen. Fein.
Ja. Ja.
Worin besteht die Kreativität?
Du kannst auf kreative Arten und Weisen an diese Banane kommen. Bist du, dieser große Berg, den erklimme ich und vielleicht ist da drin eine Banane. Und dann findest du eine Banane. Oder du siehst halt irgendwie bestimmte Aufgaben, die du dann durch Zerstörung lösen musst und wo du dann überlegen musst, wie geht das? Also zum Beispiel, findet man irgendwie so eine kleine Figur und dann sagt sie, hier ist es zu schattig, ich habe keine Sonne, so, Mensch, das ist ja total traurig, so, dann bist du so, ich zerstöre alles um dich rum und dann mache ich die Wand kaputt und dann fällt Sonne auf dich drauf. Ja. Dann ist das so, oh wow, es ist jetzt sonnig, wie schön, jetzt hier eine Banane.
Also das heißt sozusagen, man muss sich überlegen, was man kaputt macht, um einen gewünschten Effekt zu erzielen.
Ja.
Gibt es noch weitere Spielmechaniken oder ist es das im Grunde genommen?
Im Großen und Ganzen, dann gibt es noch so eine Sache, dass man Energie aufsammeln muss, um sich in so einen Super Donkey Kong zu verwandeln, der dann bestimmte Spezialfähigkeiten hat. Also am Anfang schaltet man einen frei, der noch stärker Dinge kaputt schlagen kann. Es gibt so Challenge-Räume, in die man rein muss, wo man dann bestimmte, ja, so Challenges schaffen muss, Jump-and-Run-Passagen und so weiter und so fort, Gegner besiegen, es gibt Kämpfe, es gibt auch Bosskämpfe, die größtenteils darin bestehen, dass man irgendwelches Gelände von ihnen runterschlägt und sie klein haut und so. Mhm. Und es ist, ich weiß nicht, es fühlt sich, es ist halt auch einfach lustig, weil du bist einfach Donkey Kong und machst Sachen kaputt. Und ich dachte nicht, dass es sich tragen würde, halt über längere Zeit, aber, und ich glaube, also tatsächlich glaube ich nicht, dass man sich irgendwie so 5 Stunden da dran setzt und das irgendwie spielen kann am Stück. Aber ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich so, weiß nicht, für eine halbe Stunde, 40 Minuten mich da dran gesetzt habe, ein paar Bananen eingesammelt habe und dann eine gute Zeit hatte.
Aber zurück zu der System-Seller-Frage.
Ja.
Ist das ein Spiel, für das man die Konsole kauft, oder ist es eher so, wenn man die Konsole hat, dann kann man auch gut dieses Spiel kaufen?
Letzteres.
Okay.
Ja, also ich würde jetzt nicht, also ich glaube, da muss man schon ein sehr großer Donkey Kong Fan sein, um zu sagen, das brauche ich dafür. Weil, also ich finde, es ist so eine interessante Evolution von so Nintendo-Spielen, wo man dann denkt so, okay, cool, solche Mechaniken greifen die auf, weil es ist schon sehr so sehr Freeform, also es ist also sehr viel so Minecraft im Prinzip, ne? Das ist eine total kaputt machbare Welt und man kann sich auch Dinge kaputt machen, also quasi du könntest, wenn du ein bisschen weird bist, könntest du das gesamte Level vernichten und dann alles kaputt machen im Level.
Dann kommst du aber an manche Sachen auch nicht mehr hin.
Dann kommst du an manche Sachen nicht mehr hin und dann, das wäre komisch und frustrierend, aber dass sie das zulassen und sagen so, ja, du kannst das machen, wenn du ein sehr gewalttätiger Donkey Kong bist, dann kannst du das machen. Ja, es ist auch ein bisschen komisch, später schaltet man ein kleines Mädchen, also eine kleine Pauline frei, die dann mit dir mitläuft oder auf dir drauf sitzt und so und sie singt. Man kann es im Koop spielen und dann kann ein zweiter Spieler oder Spielerin mit einem Pauline steuern und mit ihrer Stimme das gesamte Level um dich herum zerstören. Das soll wohl lustig sein, aber nicht besonders
effektiv.
Ja. Aber man kann es machen. Und ja, ich bin sehr fasziniert von dem Spiel. Also, keine Ahnung, schau da gerne rein. Wir könnten da noch mal drüber genauer sprechen. Ich habe gehört, es wird zum Ende noch mal total krass gut.
So, oh mein Gott.
Aber es ist schon cool. Es ist ein cooles Spiel.
Ich bin nach wie vor verwirrt.
Ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir Spaß machen würde. Ich dachte auch nach der Demo war ich so, ja, komm, okay, das erschöpft sich. Man schlägt sich so ein bisschen durchs Level und dann ist da eine Banane und das, wie witzig kann das sein? Und ich finde doch ziemlich witzig.
Okay.
Ja.
Okay.
Donkey Kong Bananza, Mann.
Also I will try, ist jetzt leicht hergesagt, weil ich hatte jetzt eigentlich nach Cyberpunk mega genug von Open World Spielen.
Ja.
Mein nächster Test ist Mafia Old World.
Oh boy. Ja. Ja. Also es ist ja nicht so Open World. Du Strunzo. Du Strunzo.
Okay. Von Cola.
Okay. Bevor wir uns um Kopf und Kragen reden.
Ja.
Lass uns zum Ende dieser Folge kommen. Okay. Es gab, glaube ich, nicht so richtig irgendwelche Kommentare und Hinweise bei uns.
Vielleicht.
Deswegen, du hattest einfach Social Media Pause, ne?
Genau, ich hatte komplett, ich habe wirklich alle Social Media von meinem Handy gelöscht und das ist ganz witzig, wie alleine man sich, also die letzten beiden Folgen haben wirklich keine Kommentare, also im Blog keine einzigen Kommentare.
Christian hat sich bedankt über den Eriksholm Hinweis, hat die Demo ausprobiert, mag das Spiel und sagt, dass es auch schön auf dem Steam Deck läuft, was finde ich cool ist.
Das ist auf jeden Fall sehr gut. Genau, MXK, Max war das, der gefragt hat nach Kingdom Deliverance 2.
Ach, was war die Frage?
Naja, so, dieses mit dem, wie viel man zahlen muss.
Okay.
Er hat interessanterweise auf die Antwort nicht mehr geantwortet.
Oh Gott, du würdest so viel leiden, das wäre so witzig. Das wäre so witzig. Ich würde mich möglichst mittelalterlich anziehen. Ich wäre der Dandelion/Jasker zu deinem grummeligen Geralt, der im Mittelalter leidet. Okay.
Ich würde in der Google spielen. Also, nee, warte. Wenn es Herbst ist.
Ja.
Und die Außentemperaturen auf unter 22 Grad sind, dann würde ich auf Twitch mit einer Google auftauchen.
Mit einer Google?
Hm? So eine mittelalterliche Kapuze.
Ah. Wow, das heißt sogar Google.
Vielleicht sogar mit einem Rüschenhemd.
Das heißt wirklich Google?
Ja.
Du hast auch ein Rüschenhemd?
Ja.
Bist du so ein Labmensch?
War ich mal.
Wow.
Und seit vielen Jahren habe ich eine Kiste mit Labsachen, die ich nicht weggebe, weil ich denke, vielleicht ja noch.
Vielleicht. Oh mein Gott, okay, dann bedienen wir uns an der Labkiste. Ja, du hast den Google und, das Rüschenhemd. Ich habe einen DuckDuckGo und eine Laute. Und dann. und dann
das wird fantastisch.
Mal, wie weit wir kommen.
Ja.
Okay, fantastisch. Sehr gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende dieser Folge angekommen.
Ja. Du wolltest bestimmt nochmal Steady sagen, oder?
Ich wollte nochmal sagen, dass ihr uns unterstützen könnt auf Steady oder per Direktüberweisung. Wie das geht, das steht in den Shownotes oder in unserem Blog indiefresse.org. Mhm. Ansonsten könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Da haben wir, da gab es jetzt viel Sachen zu den Mastercard Visa Payment Processor Adult Games auf Steam und itch.io Chaos. Deswegen haben wir im Podcast gar nicht so viel darüber gesprochen, weil
das ist auch kurz vor meinem Urlaub
kurz passiert. Kurz vor deinem Urlaub passiert, so, aber genau, im Newsletter haben wir da ganz, ganz viel zu geschrieben. Genau, also das könnt ihr alles.
Habe ich heute gesehen, das können wir vielleicht in den Tour uns auch verlinken, Netzpolitik hat, ich hab heute kurz vor der Aufzeichnung nur die Schlagzeile gesehen. Netzpolitik hat anscheinend SpielemacherInnen interviewt.
Ah ja.
sozusagen, warum das sozusagen ein Problem ist, was da gerade passiert.
Fantastisch, verlinken wir. Ich finde das eine wirklich, wirklich, wirklich spannende, spannende Story. Also genau, verlinken wir euch alles, könnt ihr auch nachlesen nochmal. Gibt es auch eine schöne Breitbandsendung zu, wo wir drüber gesprochen haben.
Ein gewisser Dennis Kogel hat da anscheinend sehr gut recherchiert.
Und ein Markus Richter hat diese Folge moderiert.
Crazy.
So sieht's aus. Also, was bleibt uns am Ende zu sagen? Danke an unsere SupporterInnen auf Steady, nämlich Sebastian, Konrad, Watson, Nikolai, P., Patrick, Roland und Dominik.
Und per Direktüberweisung von Thomas, Tobias, Sebastian und Daniel. Vielen lieben Dank.
Vielen
Dank. Und bis
Dank
zum nächsten Mal.
Bis Tschüss. Dann. Ciao, ciao.
Das Leben ist hart.